Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
In Majdal-Schams tragen sie heute ihre Opfer zu Grabe. 12 Kinder und Jugendliche wurden gestern durch einen Raketeneinschlag getötet auf diesem Fußballfeld.
Es wäre der tödlichste Angriff gegen israelische Zivilisten seit dem 7. Oktober 2023, dem Terroranschlag der Hamas. Das sagt das israelische Militär über den Raketenangriff, der am vergangenen Wochenende die von Israel besetzten Golanhöhen getroffen hat.
Im Nahen Osten wird die Lage zunehmend explosiv. Nach Raketen aus dem Libanon auf den Golan folgt eine Kriegsdrohung von Israel. Was steht bevor? Neue Fronten und vielleicht sogar ein Flächenbrand?
Während in Gaza weiterhin palästinensische ZivilistInnen sterben und israelische Geiseln festsitzen, steigt nun die Angst vor einer weiteren Eskalation im Nahostkonflikt.
Wir verfolgen, dass das immer mehr wird und sich immer mehr aufheizt. Und das ist eben jetzt die Angst, dass es jetzt wirklich zu einer Eskalation kommt und dass daraus ein offener Krieg wird.
Wir sprechen heute darüber, wie groß die Gefahr eines offenen Krieges zwischen Israel und dem Libanon wirklich ist. Und darüber, ob und wie sich eine Eskalation verhindern lässt. Gudrun Harrer, du bist Nahost-Expertin, unter anderem auch hier beim Standard. Und aus dem Nahen Osten erreichen uns seit dem Wochenende sehr schlimme Meldungen, konkret vom Golan, diese Grenzregion im Nordosten von Israel, in der Nähe von Libanon und Syrien auch. Und da gibt es jetzt sehr widersprüchliche Meldungen. Da gibt es einerseits Meldungen, dass aus dem Libanon eine Rakete in diese Region eingeschlagen wäre. Andere Quellen, vor allem die Hisbollah aus dem Libanon, bestreiten das, sagen, eine Luftabwehrrakete hätte sich da verirrt. Kann man da jetzt schon konkret sagen, was sich zugetragen hat und wer da verantwortlich war?
Also ich neige schon dazu zu glauben, dass es eine Rakete war. Das wird auch von Israel gesagt, die aus dem Libanon kam. Und Israel sagt auch, es ist eine Rakete iranischer Herstellungsart. Also das ist eine Rakete der Hisbollah. Es ist dazu zu sagen, es ist keine sehr raffinierte Rakete. Also dass dieser Einschlag dort, wo er eben dieses furchtbare Verbrechen angerichtet hat und 12 Kinder und Jugendliche zerfetzt hat, muss man schon sagen, der war dort wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Aber dass die Hisbollah darüber schießt und das tut, das ist ja nicht neu. Und es passt auch dazu, dass die Hisbollah gerade diesen Angriff auch dementiert und nicht gemacht haben will, weil eben das Ziel auch keinen Sinn macht für die Hisbollah. Also sie haben einfach die Falschen erwischt.
Das müssen wir vielleicht ein bisschen auseinander dividieren, weil ja diese Region eine sehr spezielle ist. Kannst du kurz beschreiben, am Golan, da zwischen Israel, dem Libanon und Syrien, warum ist die Situation gerade da so speziell?
Also es hat sich ereignet, diese Sache, in einem Dorf, Majdal Shams, das von Drusen bewohnt ist. Also in diesem Teil des Golan, der von Israel 1967 besetzt wurde, erobert, besetzt und 1981 annektiert. Und auf diesem Golan leben auch eben 20.000 Drusen ungefähr. Es leben jetzt auch Bevölkerung, die Israel hingebracht hat. Also es wurde auch angesiedelt. Auch in Israel leben noch andere Drusen, eben im Nordteil des Kernlands. Und eigentlich diese zwei Drusengruppen da auf dem Golan und die anderen sind sehr, sehr unterschiedlich. Während die israelischen, unter Anführungszeichen, Drusen jetzt sehr loyal dem Staat gegenüber sind und auch überproportional in die Armee gehen und jetzt wirklich in diesem Krieg gegen die Hamas und andere sterben, so sind diese Drusen auf dem Golan eigentlich die Mehrheit davon noch immer Syrien loyal gegenüberstehend. Also das heißt, viele haben die israelische Staatsbürgerschaft, obwohl sie das konnten, nicht angenommen und fühlen sich als Syrer.
Von dieser Bevölkerungsgruppe, die da auf dem Golan getroffen wurde, die Drusen, da hört man, dass die eine Nähe zum Islam haben sollen, dass es deswegen umso unverständlicher ist, dass eine Hisbollah-Rakete dort einschlägt. Wie ist das zu erklären?
Also für die Hisbollah, aber auch für andere muslimische Bevölkerungsgruppen sind die Drusen ganz bestimmt keine Muslime. Also die Drusen kommen aus dem Islam, also sind entstanden im 11. Jahrhundert, also eine Entwicklung, die in Ägypten angefangen hat. Und das ist schon eine sehr, sehr andere Religion. Also die hat sich vom Islam schon sehr weit entfernt. Das ist auch der Grund, warum die Drusen sich zum Beispiel in Syrien nie dem Aufstand angeschlossen haben. Weil sie eine Minderheit sind, die immer gesagt hat, okay, die Herrschaft Assad ist das, was sie ist, aber es ist auch eine Minderheitsherrschaft und wir haben mehr Angst vor radikalem Islam und in einer rein islamischen Gesellschaft zu leben. Also es ist eine sehr eigenständige Gesellschaft. Es ist auch verboten, also hinaus zu heiraten und sehr geschlossene Gesellschaft seit vielen Jahrhunderten.
Also so kompliziert auch deswegen, weil dieses Gebiet von Israel annektiert ist. Deswegen sagt die israelische Armee jetzt zum Beispiel auch, da ist unsere Zivilbevölkerung angegriffen worden, obwohl es eine Gruppe von Menschen ist, wo selbst die Hisbollah, die das abgeschossen haben sollen, sagen, nein, eigentlich wollten wir die jetzt nicht treffen, weil sie nicht jüdisch sind zum Beispiel.
Ja, also es ist wirklich so, für Israel ist es israelisches Staatsgebiet. Übrigens durchaus für die USA oder die US-Politik auch, denn Donald Trump hat diese Annexion Israels des Golan eben anerkannt, als er Präsident war. Aber auch für die meisten anderen Staaten ist es eben kein israelisches Staatsgebiet, sondern besetztes Gebiet.
Und wie erklärst du dir dann, dass aus dem Libanon anscheinend eine Rakete dorthin abgeschossen worden ist?
Ja, dass sie dort runtergegangen ist, war bestimmt ein Fehler. Also das war einfach nicht beabsichtigt, wie ich schon sagte. Also diese Rakete ist nicht sehr präzise und die haben halt einfach die falschen beschossen.
Aber es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass einfach ein militärisches israelisches Ziel in der Nähe abgeschossen werden sollte.
Die Hisbollah beschießt immer wieder den Mount Hermon, also das ist nichts Ungewöhnliches.
Weil dort, glaube ich, auch eine Militärbasis angesiedelt ist.
Ja, ich meine, auf dem Golan gibt es natürlich auch israelische Einrichtungen und natürlich auch israelische Militäreinrichtungen. Also die waren wahrscheinlich Ziel des Angriffs.
Normalerweise heißt es, dass Israel so ein gutes Raketenabwehrsystem hat. Hat das dann in dem Fall versagt? Kann man das schon einschätzen?
Ja, das hat versagt. Also es ist so, dass gesagt wurde, diese Rakete wurde wahrgenommen, aber nicht abgeschossen. Also das war ja eine der Behauptungen auch, die eben gestreut wurden, dass es ein Teil des israelischen Abwehrsystems war, das eben da runtergekommen ist. Aber das ist auch nicht belegt und durch nichts jetzt bekräftigt, diese Version.
Ja. Du hast vorher schon angesprochen, dass Raketen aus dem Libanon und konkret von der Hisbollah-Miliz in Richtung Israel abgeschossen werden. Das ist etwas, was sehr oft vorkommt. Warum ist das so? Weil die Hisbollah die Hamas in Gaza unterstützen wollen.
Also nach dem 7. Oktober hat eben die Hisbollah unterstützend für die Hamas eingegriffen, um sozusagen eine Front zu eröffnen, an der sie Israel eben wirklich bindet und das ist auch teilweise gelungen, muss man sagen. Natürlich mit großen Kosten auch für die israelische Bevölkerung im Norden und natürlich auch für die libanesische im Südlibanon. Das ist ganz klar. Also da gibt es viele Opfer. In der letzten Zeit sehen wir eine verstärkte israelische Kampagne gegen Hisbollah-Kommandeure und zwar einer Elite-Einheit, die sogenannten Radwan Kräfte, die eben in der Nähe der Grenze stationiert sind. Und das ist ja einer der Gründe, warum Israel versucht, eben Druck auf die Hisbollah auszuüben. Sie wollen einfach, dass die Hisbollah von dieser Grenze eben zurückrückt und verschwindet, also ins Landesinnere. Und man muss dazu sagen, das ist auch eine Forderung der UNO-Resolution 1701, die nach dem Libanonkrieg 2006 verabschiedet wurde. Aber das ist eben nie passiert, eben dieses Wegrücken der Hisbollah von der Grenze. Und dieser Krieg, das ist ein Kleinkrieg, das ist ein begrenzter Krieg mit sozusagen festen Regeln, aber wir verfolgen, dass das immer mehr wird und sich immer mehr aufheizt und das ist eben jetzt die Angst, dass es jetzt wirklich zu einer Eskalation kommt und dass daraus ein offener Krieg wird.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.
Vor allem hat Israel auch in Reaktion auf den Angriff auf dieses drusische Dorf eine entschiedene Antwort angekündigt und dass ihre Reaktion eben noch härter ausfallen würde, als das in den vergangenen Monaten schon war mit dem Beschuss aus Israel auf die Hisbollah-Miliz. Weiß man da jetzt schon konkret, wie diese Reaktion ausfallen
wird? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Interessant ist und etwas beruhigend ist, dass auch von israelischer Seite, also von einem Offiziellen, die Ansage gekommen ist, dass Israel trotzdem keinen vollen Krieg wünscht. Und das würde darauf hindeuten, dass Israel wirklich also diese Situation jetzt nützen will, um einige Sachen durchzusetzen, dass sie die Antwort ausführen und dass diese wirklich kraftvoll ausfallen wird, ist, glaube ich, sicher. Aber offensichtlich wollen sie eben nicht einfach wirklich jetzt diese Front völlig eröffnen. Und das ist schon eine Hoffnung, dass das Ganze unter Kontrolle bleibt.
Mhm. Einzelne Luftschläge hat es ja schon gegeben in Reaktion darauf. Aber die Frage ist jetzt, wie es eben noch weitergeht. Und was mich so verwirrt in dieser ganzen Situation, wir sprechen jetzt über Fronten und möglicherweise offene Kriege zwischen der Hisbollah und Israel. Wie würde das aussehen? Weil die Hisbollah ist ja nicht an der Macht im Libanon. Also wäre das dann ein Krieg zwischen dem Libanon und Israel oder zwischen der Hisbollah? Also was wäre ein offener Krieg in dieser Region überhaupt?
Naja, das ist das große Problem. Also es ist bei weitem nicht so, dass alle politischen Kräfte im Libanon damit einverstanden sind, was die Hisbollah macht, und auch die Bevölkerung nicht. Aber sie hat Unterstützung und sie ist die größte militärische Kraft. Also das muss man ganz klar sagen. Es ist eigentlich niemand da, der die Hisbollah von dem, was sie macht, abhalten kann. Sie ist auch politisch stark. Wir reden immer nur von der Hisbollah als Miliz, aber es ist auch eine Partei, die im Parlament sitzt, die in Regierungen sitzt. Also sie ist eine starke Kraft. Beim Krieg 2006 haben wir gesehen, dass Israel sehr wohl auch libanesische Infrastruktur angegriffen hat. Also der Krieg wurde geführt zwischen Israel und der Hisbollah, aber der Libanon war allerstärkstens betroffen damals. Und das ist auch jetzt die Gefahr, weil 2006 war der Libanon schon ein schwaches, in der Infrastruktur gefährdetes Land. Und jetzt steht der Libanon wirtschaftlich und sozial wirklich am Abgrund. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was da passiert, wenn auch noch so ein Krieg dazukommt.
Das haben wir auch in der vergangenen Woche schon von unserem Korrespondenten gehört, dass es dort in Libanon ja auch große wirtschaftliche Probleme gibt und dass eben viele Leute sich so eine Konfrontation auf gar keinen Fall wünschen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Wie sieht es mit der internationalen Gemeinschaft aus? Jetzt haben wir über die Hisbollah gesprochen, enge Verbündete des Iran auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir die USA als enge Verbündete von Israel. Wie wird da jetzt gerade diplomatisch im Hintergrund gearbeitet, um möglicherweise so einen Krieg zu verhindern?
Also ich glaube, man muss auch wissen, dass zum Ende des Krieges 2006 eigentlich nicht nur beschlossen wurde, die Hisbollah zurückzudrängen und als Miliz endlich zu bewaffnen. Das wurde eigentlich schon viel früher beschlossen, weil es sollte eigentlich nach dem libanesischen Bürgerkrieg geschehen, sondern auch, dass man die libanesische Armee stärkt. Also die nationale libanesische Armee stärkt, die dann eben zum Beispiel im Süden des Libanon die Lücken füllen sollte, die die Hisbollah dort hinterlässt. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein internationales Projekt. Also es ist so, dass zwar die USA, wie du richtig sagst, mit Israel verbündet sind, aber sehr wohl die USA auch die libanesische Armee unterstützt haben. Also das sind wirklich zwei sehr, sehr verschiedene Sachen. Also ich glaube, das wird schon seit längerem probiert. Da hat es eine amerikanische Initiative gegeben und eine ganz starke französische, wo sogar ein ganz konkreter Plan vorgelegt worden ist, wie das wäre, wenn sich die Hisbollah zuerst zurückzieht, dann die Kampfhandlungen eingestellt werden, dann eben Verhandlungen über die Demarkation der Grenze aufgenommen werden zwischen Israel und dem Libanon und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist das internationale politische Projekt, das nie abgesagt wurde. Und gerade mit der israelischen Ansage jetzt, dass sie keinen vollen Krieg wollen, besteht die Hoffnung, dass da wirklich im Hintergrund etwas passiert. Aber natürlich entschärft das die Situation noch lange nicht, weil man darf sich nicht einbilden, dass so eine Situation, wie sie jetzt ist, also wo wirklich scharf geschossen wird, ich meine, es hat ja auch schon eine israelische Antwort gegeben, aber eben in einem gewissen Rahmen, dass das irgendwie kontrollierbar ist. Also sowas kann jederzeit entgleiten, auch wenn dann eigentlich keine einzige Seite das will. Und man sieht auch, dass eigentlich der Iran, der der große Sponsor eben und Protektor der Hisbollah ist, in Wirklichkeit auch ihr Schöpfer, dass auch die eher in eine Richtung der Normalisierung, ist ein großes Wort, aber eben in eine mäßigende Richtung gehen, zum Beispiel mit dieser Regierung, die jetzt an die Macht kommt. Also sagen wir so, sie wollen zumindest nicht eskalieren, sondern sie wollen offensichtlich bessere Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft, natürlich auch wieder aus wirtschaftlichen Gründen. Aber eigentlich diese Staaten gehen jetzt nicht wirklich offensiv in Richtung Eskalation.
Mhm. Aber woran scheitert dann noch sowas wie eine Normalisierung oder eine Bewegung hin Richtung Frieden noch in der Region?
Na, Frieden ist ein viel zu großes Wort. Also wir reden jetzt nur von Eskalationsverhinderung. Woran es scheitert? Also die Hisbollah sagt, sie wird die Angriffe nicht einstellen, solange es eben keinen Waffenstillstand in Gaza gibt. Also ich glaube, das würde die Regeln dann noch einmal ändern. Also da müsste man dann schauen. Man muss aber dazu sagen, dass es nicht so war, dass bis zum 7. Oktober 2023 Ruhe war, absolute Ruhe an dieser Grenze. Also es hat immer wieder diesen Kleinkrieg und auch mit Opfern zwischen Israel und Hisbollah gegeben. Und das ist es ja, dass die Israelis sagen, eigentlich wollen wir nicht mehr zu dem Status quo ante vor dem 7. Oktober zurück. Das ist uns zu gefährlich und das muss man auch verstehen, weil die Israelis haben ja gesehen, was passiert ist mit der Hamas. Also auch dort haben sie sich ja in Sicherheit gewiegt, haben gewusst, die haben Raketen, die haben dies und das, aber sie haben gedacht, es ist unter Kontrolle. Und diese Angst ist jetzt auch da mit dem Libanon, dass man sagt, es reicht nicht, dass wir sozusagen zurückgehen und es ist Ruhe, sondern es muss sich dort auch etwas ändern. Und das wird Israel immer wieder versuchen und das wird Israel jetzt auch vermehrt versuchen in einem Moment, wo die Hisbollah vielleicht das Gefühl hat, okay, jetzt beginnen sie wirklich einen Krieg gegen uns.
Mhm. Aber hätte denn Israel auf der anderen Seite überhaupt die Kapazitäten, jetzt während der Krieg in Gaza noch immer läuft, quasi noch eine zweite Front? Also wie wäre das möglich?
Das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich überdehnt ist Israel bestimmt in gewisser Weise jetzt schon. Also man hat ja auch gesehen, zum Beispiel die Drohne der Houthi-Milizen in Tel Aviv, dass die eingeschlagen hat und nicht abgefangen wurde. Also es werden einfach zu viele Fronten. Und das ist auch eine Sorge der Amerikaner, dass es einfach zu viel wird. Und dann kommt noch dazu, vielleicht kann man das alles mit Waffensystemen und mit Raketentechnologie, obwohl die Hisbollah wirklich wahnsinnig viele Raketen vom Iran hat, meistern. Aber man darf ja nicht vergessen, es sind dann immer auch noch wirkliche asymmetrische Konflikte. Also es wird dann irgendwann einmal von Hisbollah-Seite ein Guerillakrieg daraus. Und man sieht ja zum Beispiel in Gaza, wie wahnsinnig schwierig es ist, eben die Hamas wirklich effektiv und für immer zu beseitigen. Also kaum ist es da an einer Ecke fertig, geht es auf der anderen, müssen sie wieder zurück nach Gaza-Stadt und so weiter. Also es ist sehr, sehr schwierig. Aber das wissen natürlich die Israelis auch. Aber manche meinen eben, sie müssen dieses Problem ein für alle Mal lösen.
Und jetzt habe ich das richtig verstanden. Der große Hebel in der Situation, mit dem man möglicherweise beruhigen könnte, wäre eine Waffenruhe in Gaza.
Ja, das wäre eine Antwort auf viele Fragen. Aber es ist natürlich, ob sich das mit den Kriegszielen Israels, die ja am Anfang auch sehr optimistisch formuliert waren, nämlich wirklich praktisch Ausrottung, also Vernichtung der Hamas, ob das vereinbar ist, ist wirklich die Frage. Also es wäre einfach, man wünscht sich es natürlich auch besonders für die israelischen Geiseln in Hamas-Hand, die, die noch leben, dass die jetzt endlich eine Chance bekommen, um zurückzukommen. Und mit irgendeinem Waffenstillstandsarrangement muss das gehen, also sonst wird es nichts werden.
Für die leidende Zivilbevölkerung in Gaza wünscht man sich es natürlich auch.
Das kann man wohl sagen. Also das ist ja nur mehr der blanke Horror. Ja.
Herr Kudron, wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das schon wirklich gefährlich, was sich da vor allem zwischen der Hisbollah, zwischen Libanon und Israel abspielt. Auf der anderen Seite sagst du, die meisten Parteien haben nicht wirklich das Interesse an der Eskalation. Aber auch wenn du den jetzigen Moment quasi vergleichst mit den letzten Monaten, sind wir da auf einer neuen Stufe der Eskalation jetzt schon oder wie kurz
vor? Ja, wir sind auf einer neuen Stufe der Eskalation und auf die haben wir uns hinbewegt die letzten Wochen und Monate. Also ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, was Mitte April passiert ist, eben dieser iranische Angriff auf Israel, der ja auch eine völlige Neuigkeit war, dass der Iran mit Raketen israelisches Territorium angreift. Also Die Eskalation schreitet voran, aber noch immer hat sich nicht geändert, dass die meisten der beteiligten Kräfte nicht wollen, dass eben voller Krieg an allen Fronten geführt wird. Aber es gibt natürlich Kräfte überall, die es sehr wohl wollen. Und auf zum Beispiel iranischer Seite gibt es bestimmt auch sozusagen apokalyptische Kräfte, die meinen, das muss jetzt der finale Kampf für den Islam oder irgend sowas sein. Und eben Israel aus militärischen Gründen, manche wollen das auch. Also es ist eine sehr gefährliche Situation, aber mich stimmt hoffnungsfroh, dass es noch immer nicht gewollt ist, also dass eigentlich noch immer etwas anderes beabsichtigt ist.
Bleibt zu hoffen, dass es dabei bleibt. Gudrun Harrer, vielen Dank für die Analyse.
Bitte gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem darüber, warum Österreichs Außenminister mit dem syrischen Diktator Assad sprechen will und über vermuteten Wahlbetrug in Venezuela. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gut finden, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat sich im ORF am Sonntag nicht nur zur angespannten Lage im Nahen Osten geäußert.
Aber die Hoffnung ist, dass sich alle Seiten und auch die israelische bewusst sind, dass man hier eigentlich mit Feuerzeugen neben Pulverfässern arbeitet. Und wenn ein Flächenbrand entsteht, dann ist er vermutlich von keiner Partei mehr kontrollierbar.
Es ging auch um die diplomatischen Beziehungen zu Syrien. Dazu hat Schallenberg gemeinsam mit anderen EU-Ländern den Versuch einer Annäherung aufs Parkett gebracht. Neben Österreich sagen auch Italien, Tschechien und andere, dass man mit Syriens Diktator Bashar al-Assad trotz seiner Verbrechen gegen Teile der syrischen Bevölkerung verhandeln müsse, weil er nun mal den Großteil des Bürgerkriegslands beherrschen würde. Ein Aspekt dabei dürften auch die vielen syrischen Flüchtlinge in Europa sein, die durch eine Annäherung an Assad wohl einfacher nach Syrien zurückgeschickt werden könnten. Zweitens, im südamerikanischen Venezuela sind am Wochenende Präsidentschaftswahlen über die Bühne gegangen. Dabei hat laut offizieller Angaben der bisherige Amtsinhaber, der linkspopulistische Nicolas Maduro, überraschend mit 51% der Stimmen gewonnen. Kurz nach der Wahl gab es auch eine Befragung der Bevölkerung. Demnach hätte mit 65% der Stimmen der oppositionelle Kandidat Edmundo González Urrutia mehr als doppelt so viele Stimmen als Maduro erhalten. Die Opposition spricht jetzt von eindeutigem Wahlbetrug. Maduro selbst sagt, ausländische Kräfte würden das Wahlergebnis manipulieren wollen. Und drittens, in Frankreich hat es heute am Montagmorgen einen Sabotageangriff auf das Glasfaser-Internetnetz gegeben. Betroffen sind mehrere Teile des Landes, nicht aber die Hauptstadt Paris, in der gerade die Olympischen Sommerspiele stattfinden. Erste Sabotageakte hat es ja bereits am vergangenen Freitag zur Olympiaeröffnung gegeben. Da sind mehrere Züge wegen Brandanschlägen ausgefallen und wie man jetzt weiß, sollen dahinter linksextreme Gruppen stehen. Sportlich war das erste Olympiawochenende in Paris eher enttäuschend. Der Seine-Fluss war wegen des schlechten Wetters nicht für Schwimmbewerber geeignet und für Österreich haben bisher noch keine Medaillen rausgeschaut. Den aktuellen Medaillenspiegel und alles weitere zu Olympia und dem restlichen Weltgeschehen können Sie immer online auf der standard.at nachlesen. Falls Sie Fragen oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von der ARD-Tagesschau in Deutschland und von der ZIP2 in Österreich. An dieser Folge von Thema des Tages hat mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.